Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Herzlich willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge 24, an einem, heute ist, was ist heute für ein Tag?
Heute Donnerstag. Ist ein Donnerstag, Hasenzahn.
Donnerstag. Ich gehe heute klettern.
Klettern, Reini.
Also bouldern, um genau zu sein.
Ich habe doch immer gewusst, dass deine exzellente Körperform, dieser Athletenkörper, den du nun mal hast, dass der auch irgendwo herkommt. Ich habe mich immer gefragt, was ist dein Geheimnis? Ist es Pilates? Ist es Crossfitness? Nein, es ist Klettern.
Bouldern, um genau zu sein. Warst du mal bouldern? Haben wir uns da schon
mal bouldern? Ich war mal bouldern, aber ist das nicht für zwei Menschen wie uns, die sowieso schon gegen die Schwerkraft kämpfen, eine echte ätzende Angelegenheit?
Also nee, ich sage immer, meine Kernkompetenz ist, wie ein nasser Sack an der Wand zu hängen und mich dabei Batman aus den 60ern.
Adam West.
Ja genau, Adam West die Hauswand hoch zu, ne?
Ah, das haben die ja in der Diagonalen gedreht, ne? Also er stand einfach.
Ja, ja, genau. Und das Cape.
So sieht das bei dir auch aus?
Ja, so in etwa sieht das bei mir auch aus. Nein.
Das Krasse an Kletterern finde ich ja immer, dass man denen nicht ansieht, wie fit die sind. Also klar, du siehst schon diese Muskulatur, aber das ist ja eine andere. Die haben eine andere Muskulatur als jetzt Bodybuilder oder so.
Genau.
Die haben diese untergelagerte. Also ich habe da mal einen gesehen, ganz ehrlich, der sah aus wie der Oberlauch. Der war wirklich ein schlankes Bürschchen, hatte sein Shirt noch an. Man sah also nicht, wie definiert der war. Aber er wirkte halt einfach eher lappig. Und dann hat dieser Typ sich an zwei Fingern pro Hand an der Wand hochgezogen, ohne Beine zu benutzen. Und ich hing daneben wie so ein totes Faultier. Wirklich. Ja, festgewachsen an der Wand, in einem Meter Höhe.
Und so geht es mir einmal die Woche. Ich gehe nämlich einmal die Woche bouldern. Und es ist tatsächlich so, wie du sagst, die Leute, die wirklich so die krassen Routen irgendwo lang klettern, wo du als normaler Mensch die ganze Zeit nur denkst, wo soll man sich denn da dran festhalten? An dem Splitter, der da oben aus der Wand ragt? Oder?
Also, das ist ja eh das Krasse, dass dann da gar keine Griffe mehr sind, sondern nur so eine Art, ja, so eine Art Hügelchen, wo die dann die Hände, also die Handkraft ist es ja, die es ausmacht. Die können die Hände so fest zusammenkneifen.
Ja, da ist auch ganz viel Technik mit dabei, ne? Also ich habe auch Leute gesehen, die sich irgendwie so mit der Hacke vom Fuß irgendwo einhaken an so einer Ecke und da dann noch dran, also hoch und quer rüberziehen und sonst was.
Aber Reini, da darfst du nicht nachmittags hingehen. Wenn du da nachmittags hingehst, da sind die Pros schon am Start. Du musst ja morgens um 10 Uhr ausschlagen. Nee, wenn die noch pennen.
Das ist ja das Schöne da. Da kannst du auch als dicker kleiner Junge hingehen. Das interessiert nämlich einfach niemanden. Jeder macht da sein Ding, beziehungsweise Bouldern ist sogar noch eher so eine gesellige Sache, da gehst du dann zu dritt oder zu viert hin.
Ist und ja richtig, aber ich meine damit, du siehst ja die anderen und das würde mich immer frustrieren, weißt du? Zu sehen, wie gut die sind und wie erbärmlich die einfache Referenz, weißt du?
Du gehst in Köln auch raus durch die Fußgängerzone, oder? Bist du da auch durchgehend deprimiert oder was?
Was ist jetzt eine Anspielung auf meine Hackfresse, Reini?
Nein.
Was ist das denn für eine Frechheit? aber bei so Hartsportarten, also bei sowas, wenn du da so Typen dann siehst und du weißt, du wirst es niemals, niemals in einer Million Jahre nicht, selbst mit allem Training der Welt wirst du immer dort hängen, aber vielleicht nur ein bisschen ästhetischer, als du das jetzt tust. Das würde mich immer frustrieren. Ich gehe aber auch gern zum Bouldern. Ich mag das auch gerne. Geht aber sehr auf die Knie, ist bei mir schwierig.
Ja, ach das, ja.
Und ich habe natürlich Vorteile durch die langen Arme.
Also durch deine Körpergröße alleine.
Genau, ich bin die Hälfte der Strecke, habe ich schon durch Stehen erreicht. Ja. Es ist schon geil, man kann es empfehlen.
Ja, bei Bouldern geht es vor allem viel, also wahrscheinlich beim Klettern genauso, aber klettern kann ich nicht, weil mir zu hoch. Da geht es halt einerseits natürlich um Kraft und so ein bisschen, aber auch sehr, sehr viel um Technik. Also ich habe gemerkt, dass ich jetzt, wo ich ein paar Mal öfter da war, halt Sachen geschafft habe, die ich am Anfang nie im Leben geschafft hätte, weil ich es einfach anders
aufstehen probiere. Aufstehen zum Beispiel.
Ja, aufstehen zum Beispiel, genau, aufstehen, großes Ding. Es ist halt nett, also es macht einfach Spaß, da irgendwie in einer Gruppe zu stehen und wenn man dann irgendwie zu dritt oder zu viert da ist, dann kann man auch irgendwie, weiß ich nicht.
Also ihr geht als Gruppe bouldern?
Ja, wir gehen als Gruppe bouldern.
Mit deiner Frau und Freunden?
Ja, genau.
Ein Boulder-Ausflug?
Ja.
Und sind die anderen fitter als du? Ich meine,
ja,
deine Frau ist
natürlich
fitter als du.
Natürlich sind die fitter als ich, die können das auch alle besser, aber das ist ja egal, macht ja trotzdem Spaß.
Ich finde das gut. Du gehst ja mit der richtigen Haltung rein. Ist das sowas wie dein gutes Vorhaben 2019?
Nee, mein gutes Vorhaben 2019 ist ja für die Hochzeit ein paar Kilo zu verlieren.
Ach, hart abschlanken willst du.
Ja, ein bisschen. Und ich war diese Woche, also im Laufe der letzten Woche war ich das erste Mal in meinem Leben in einem Fitnessstudio.
Oh Gott.
Ich habe das erste Mal in meinem Leben ein Fitnessstudio von innen gesehen.
Ja, und wie schnell hast du es wieder verlassen?
Es ging. Also ich war, weiß nicht, 2 Stunden da oder so. Und ich war mit meinem Nachbarn dort, der auch das gleiche Ziel hat und fragt, ob wir nicht mal zusammen in ein Fitnessstudio gehen sollen. Und da habe ich gesagt, ja, kann man machen. Also so sozialer Druck ist bei sowas ja immer gut. Ich bin ja früher
das
auch...
Das ist das Beste.
Das ja, das brauchst du. Also ich brauche das auf jeden Fall. Ich bin, als ich noch ein paar Kilo leichter war als jetzt und in Essen gewohnt habe, bin ich auch eine ganze Zeit lang morgens vor der Uni, also vorm Labor, eine Runde um den Baldeneysee gefahren. Also zum Baldeneysee hin, eine Runde rum und wieder zurück. Das waren so knapp 40 Kilometer. Also ich bin jeden Morgen erstmal 2 Stunden Fahrradfahren gewesen. Da ist man deutlich fitter und man kann auch mehr essen und wird trotzdem nicht dick. Das ist voll toll.
Ja, man fühlt, ich meine, ich habe 72 Kilo gewogen, als ich meine Frau kennengelernt habe. Jetzt sind es 98 oder 99.
Ja.
Ne, ich habe irgendwann festgestellt, dass man Gyros auch telefonisch bestellen kann.
Ja, ja, da muss
und,
man nicht mehr raus, ne?
Ja, und Beziehung macht sowieso figurtechnisch alles im Arsch. Sagen wir mal ehrlich, es gibt keinen Menschen. Leute, die in der Beziehung dünn bleiben, die gefallen mir. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Weißt du, wenn man erstmal, weiß ich nicht, wenn man erstmal so monatelang gemeinsam abends zusammen genetflixt hat und so, wer sitzt denn da und isst Gurke beim Netflixen? Das macht doch keiner. Man wird träge gemeinsam, außer diese Insta-Pärchen, weißt du, diese durchgebumsten Bastian-Jotta-Typen, da hat aber keiner Bock drauf.
Es gibt ja auch Leute, die zusammen so Hobbys haben wie Sport. Ne? Also zusammen Sport machen
auch
kann ja auch ganz gut sein. Also
ja, ich war mal mit meiner Frau joggen. Das Problem ist, sind die 40 Zentimeter Unterschied. Ich bin schon angekommen, da ist sie noch nicht losgelaufen.
Ja, aber ihr könnt auch einen Sport finden, den ihr zusammen machen könnt. Schach.
Sie mag ja gar keinen. Also bietet sich keiner an. Gemeinsam Sport machen, weiß ich nicht. Hat komischerweise in noch keiner Beziehung funktioniert. Also meine Beziehung. Diesen zahllosen, die ich so verschlissen habe über die Jahre. Frauen, die an mir vorbeigezogen sind. Die nur noch Silhouetten in meiner Erinnerung
sind. Das Leben als Star, ne?
Ja, es ist hart. Habe ich von meiner ersten Freundin geträumt.
Und? Wie war's?
War okay.
Ich frage mich, ob deine Frau dich dabei geschlagen hat.
du hast von der Schlaf?
Nein, Schatz, habe ich nicht. Du lügst.
Nee, es war kein feuchter Traum. Es war einfach nur, ich habe daran gedacht und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie unser Gehirn nun mal funktioniert. Ne? Ist ja, wie man möchte, man mir fällt der Begriff dafür nicht ein, also, dass manche Dinge uns viel näher wirken und viel leichter zu ändern sind als andere. Wie soll man sagen, spezifische Erinnerungen, wenn man so möchte. Und zum Beispiel meine erste Freundin kann ich mich fast fotografisch erinnern. An die Stimme, ans Aussehen, an den Geruch.
Ich finde es krass, wie schnell manche Erinnerungen verblassen. Also
ja, es ist uns nicht gegeben, dass wir uns alles merken können. Aber wäre auch nicht schön. Irgendwo ist es ja in unserem
Kopf. Bei manchen Sachen schon, aber irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich an meine Eltern denke, natürlich kann ich mich noch sehr gut an meine Eltern erinnern, aber ich merke, dass so nach und nach halt, weil die halt nicht mehr Teil meines Alltags sind, ich mich noch an Momente und so erinnere, aber ich glaube, ich auch schon viel vergessen habe. Ich habe das gemerkt, als ich mit meiner Liebsten in Fort Fun war. Kennst du Fort Fun? Im Sauerland,
ja,
ein Freizeitpark,
also, ja.
In Alter.
Hast du mal von erzählt, dass es ganz schön war.
Genau,
ein
der mir als Kind super groß vorkam.
Ne, wo du immer als Kind warst.
Ja, genau, jetzt sehr klein und so weiter. Und da habe ich mich an manche Sachen erinnert, die ich komplett vergessen hatte. Also ich war da immer mit meinem Vater damals und habe mich halt da an Sachen erinnert, an die ich mich sonst überhaupt nicht mehr erinnert habe. Und ich finde es krass, wie schnell sowas verblasst, also so Erinnerungen. Oder wie schnell sich Erinnerungen auch verändern. Man hat ja häufig so dieses rosarote Brille der Vergangenheit, dass man irgendwie sagt, ach, war ja gar nicht so schlimm. Bei manchen Sachen. Und wenn man wieder in der Situation ist, merkt man, doch, war richtig kacke. Und zwar richtig kacke. Sowas wie irgendwie für Klausuren lernen oder so.
Oh ja, 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 klar, man wischt. Aber das ist ähnlich wie Mütter nach der Schwangerschaft. Das Gehirn stößt ja sogar, soweit ich weiß, irgendwelche Stoffe aus, die die Erinnerung an die wirklich grausam schmerzhafte Geburt komplett tilgen oder zumindest teilweise tilgen. Sonst würden die meisten Frauen nach der ersten Geburt sagen, ihr könnt mich mal, ich hab Arsch die Räuber, nie wieder mache ich das, das tat so weh, das war so kacke alles. Das Gehirn ist da eigengepolt. Was ich immer interessant finde, ist, wie Gerüche funktionieren. Bei mir funktionieren Gerüche, oder bei allen Menschen, weil es gibt, glaube ich, also habe ich irgendwann mal was drüber gelesen, ist ja eine Hirnregion, die sich auch mit den Gerüchen, und das ist eine unserer basalsten und frühesten Hirnregionen, die sich auch sehr früh schon bilden und die aus irgendeinem Grund auch sehr eng am Neokortex sind und irgendwie dazu führen, dass wir Gerüche unfassbar lange Zeit erinnern können. Also zum Beispiel habe ich letztens, mein Opa ist vor 14 Jahren gestorben und ich habe extrem an dem gehangen und der war mir sehr, sehr nah. Ach mein Gott, ist schon länger. 16 Jahre jetzt. Und ich habe letztens einen alten Hut von ihm im Schrank gefunden und der roch halt immer noch nach meinem Opa. Und ich konnte sofort den Geruch identifizieren. Das klingt jetzt eklig, so, weißt du, so alter Sack. Aber es roch einfach nach älterem Herr, aber so sein Opa-Parfüm, das er immer hatte, so ein Opa-Deodorant oder was weiß ich, was immer er benutzt hat. Und das könnte ich aus einer Million Gerüche rausriechen, sofort.
Ja, das
und das hat mir auch ganz viele Erinnerungen getriggert in dem Moment, als ich es gerochen habe.
Also Gerüche sind dabei krass. Also meine Mutter hat immer, ich weiß nicht mehr, gar nicht mehr genau, wie das hieß, das Parfum, das sie benutzt hat. Ich glaube Tosca oder sowas.
Oh, und, Tosca.
Ja, und bei mir ist das auch, wenn ich das rieche, dann sind halt irgendwie auch direkt tausende Erinnerungen wieder da, die man eigentlich schon vergessen hat. Oder weiß nicht, jeder, das kann auch in andere Richtungen funktionieren, ne? Jeder kennt das Gefühl, wenn man beim Zahnarzt reinkommt und den Geruch einer Zahnarztpraxis
ja.
hat, zack, ist man wieder 6 und hat den Bohrer am Backenzahn hängen, ne?
War wirklich einer der Hauptgründe, warum ich zum Beispiel nicht Tierarzt geworden bin, weil ich bei Gerüchen insgesamt empfindlich bin. Also ich ekel mich, ich habe eigentlich keine hohe Ekelschwelle bei Bildern oder sowas. Aber auch Blut, kein Problem, aber bei Gerüchen bin ich wahnsinnig empfindlich. Und ich weiß noch, wie ich damals mal, kommt sogar im ersten Buch vor, wie ich einen Dobermann, er brauchte einen Einlauf. Weil er einen gesamten Rinderunterschenkelknochen verschluckt hatte. Und das, was wir da rausgekramt haben aus dem Vieh, ne, das begleitet mich bis heute. Das war wirklich, dieser Geruch, den werde ich nie vergessen. Da habe ich wirklich gesagt, wenn ich mir vorstelle, das wäre mein Berufsleben, ich habe fast die Praxis voll gekotzt, ne? Und du bist so oft mit Kacke, Kot und Kotze auseinandergesetzt in dem Moment als Tierarzt oder als Mediziner in vielerlei Hinsicht, ich hätte das nicht durchgestanden. Ich kann ja nicht auf jede Katze drauf kotzen.
Ich erinnere mich daran,
Katze hat Kotze im Ohr.
Im Biologieunterricht mal Sachen seziert haben, unter anderem einen Fisch. Und ich glaube, der war auch nicht mehr ganz frisch. Ist auch ein Gestank, der ist unglaublich.
Das ist erstaunlich, dass man so, wo du es mir erzählst, kann ich es riechen. Ja, das ist das Krasse irgendwie. Aber warum habt ihr das gemacht? Also das ist so amerikanisch mit den Fröschen sezieren oder so.
Ja, also wir haben, ich fand das ganz cool. Also ich finde es schön, wenn man im Biounterricht mal solche Sachen macht. Wir haben auch mal irgendwie Wespen zerlegt und uns die unter dem Mikroskop angeguckt, so die Facettenaugen und so weiter. Wir haben auch, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube das Komischste, was wir, also der Fisch war definitiv das Ekligste, weil es halt geruchstechnisch nicht so geil war. Und irgendwie das Befremdlichste, was wir im Bio mal zerlegt haben, waren Kuhaugen.
Kuhaugen.
Ja, so Tischtennisball groß und ja.
Auch semi-schön, ne? Also weil die ja, dieser ganze Glaskörper, das daraus zu pullen, das ist, glaube ich, eine Riesensauerei. Also,
ja,
es gibt ja Leute, die fressen Fischaugen zum Beispiel, wird ja in vielen Kulturen gerne gegessen. Ich habe mir berichten lassen, dass es doch sehr abartig ist, weil das von der Konsistenz wirklich mit nichts vergleichbar ist, das du als Mensch sonst zu dir nimmst.
Was war für dich so das ekeligste Essen, also Gefühl, das du mal so hattest? Also du warst ja auch schon viel unterwegs und im Ausland sind ja manche Sachen doch akzeptierter als hier. Die man so isst.
Oh Gott, da muss ich mal kurz kramen, Alter. Da denke ich mal drüber nach. Ich bin sowieso ein bisschen, ich esse ja keinen Fisch zum Beispiel, fast gar nicht. Also
ich auch nicht.
So Lachsfilet oder Thunfisch.
Mit einigen Ausnahmen.
Aber ich sag mal, also wenn ich so eine Ekelfantasie habe, also wenn ich jetzt, also eine meiner Erektionsvermeidungsfantasien ist, an alte Leute, die Fischbrötchen essen, zu denken. Das ist wirklich so eine Oma mit so einem leichten Damenbart, die in so ein Fischbrötchen, so ein Heringsbrötchen reinbeißt mit so Zwiebeln drin und Salat, weißt du, wo viele Leute so drauf stehen, so Matjes-Hering, so.
Rollmöpse. Das ist ja auch schön, das gibt's ja im Pott auch, ne, an fast, also ich weiß heute wahrscheinlich nicht mehr, aber früher gab's das an jedem Kiosk, konnte man irgendwie so Bratrollmöpse oder so ein Kram kaufen.
Ja, ganz schlimm. Und der Gedanke, wie das in so einem ältlichen Mund sich so hin und her bewegt, weißt du, so zermahlen wird zwischen so ältlichen Zähnen, macht mich komplett fertig. Selbst jetzt ist es gerade schwierig, darüber zu reden, muss ich sagen. Das ist ganz schlimm.
Rollmops ist ja so ein bisschen wie norddeutsches Sushi, oder?
Sushi ist zum Beispiel, ich glaube ja, doch, du hast es gerade gefunden, was das Ekligste war. Seetangsuppe. Da stehen ja Leute sogar drauf. Wir waren mit unserem Sachkundekurs bei Herrn Schürmann, waren wir Sushi essen in Düsseldorf. Und ich werde nie vergessen, ein Mitschüler, der sowieso so ein Arschkriecher war, hat sich dann beim Sushi-Essen komplettes Dings bestellt, also alles so, ne? Alle möglichen, die Fischeier da auf Reis und dann vorher die Suppe und so, ne? Und der hat gekotzt nachher. Der war fertig mit den Nerven, der konnte nicht mehr. Hm. Werde ich nicht vergessen. Und da war ganz lustig, dass ich die Seetangsuppe auch bestellt hatte, weil ich dachte, ja gut, Suppe wird schon irgendwie gehen. Und ja. Mir war so übel. Boah, es war so ekelhaft.
Also nee. Ich hasse Fisch eigentlich. Also ich esse sehr, sehr wenig Fisch. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen. Was ich hochgradig eklig finde, ist geräucherter Fisch. Also so geräucherter Lachs oder so finde ich super ekelhaft. Also kann ich.
Weil du meinst jetzt so was, was noch so glitschig ist und dann so auf Reibekuchen und so kommt oder so auf Schnittchen, ne?
Ja, so
ist das geräuchert dann? Oder eher so Aal, was so dann so weißlich wird?
Bah, nee, das finde ich auch super eklig. Also alles, was irgendwie so, weiß ich nicht, es gibt ja bei Lidl, Netto oder sonst was so Stremellachs oder so, das ist halt so geräucherte Lachsstückchen so, ist überhaupt nicht meins, weil das schmeckt für mich so, wie Fisch riecht. Also so, ne?
Ja, bin ich auch komplett raus.
Bei frischem Fisch, also so bei Sushi mit irgendwie so Reis mit so einem Stück Thunfisch drauf oder so, das riecht nicht nach Fisch. Also frischer Fisch riecht nicht nach Fisch. Und schmeckt auch nicht so, wie Fisch riecht. Aber so geräucherter Fisch und so bin ich komplett raus. Irgendwie so, weiß ich nicht, Iglo-Schlemmerfilet oder Fischstäbchen oder so mag ich überhaupt nicht.
Ach, das magst du nicht?
Nee, sowas? Bin ich vollkommen raus. Also finde ich, bah, das
Obwohl,
Einzige.
Das schmeckt ja, also Iglo-Schlemmerfilet, das hat ja auch nicht mehr viel mit Fisch zu tun. Also
ja,
das
aber
ist ja,
da bin ich.
Da ist ja auch nicht mehr identifizierbar, dass Schlemmer vor Dings, Bordelais heißt das, glaube ich.
Ja.
Das hat ja nicht mehr viel mit Fisch gemein.
Ja, trotzdem finde ich, schmeckt das für mich noch stark so, wie Fisch riecht und das kann ich überhaupt nicht. Also, was ich an Fisch mag, ist Thunfisch im Salat, aber das ist auch nicht wirklich Fisch. Ich esse tatsächlich gerne Sushi, aber da bin ich bei, da esse ich gern Thunfisch-Sushi und das war es dann, glaube ich, auch schon so ziemlich. Also zumindest
ist ja auch ein stranger Move, ne?
Zumindest Sushi.
Wenn man keinen Fisch mag, aber dann Sushi isst, ist auch sehr ungewöhnlich.
Ja, kommt drauf an was, ne? Also wie gesagt, Sushi mit frischem Thunfisch schmeckt nicht nach Fisch. Das ist, also schmeckt nicht so.
Ja, aber allein der Geschmack von kalter Fischtextur im Mund erzeugt bei mir wirklich schon ein sofortiges Würgen. Und bei mir total Schluss ist mit Gräten.
Ja,
also immer wenn ich Leute sehe, zum Beispiel jetzt ein Freund von mir hat letztens wieder Karpfen gemacht an Weihnachten so und erzählt mir dann davon, das Einzige, was ein bisschen stört, sind die Gräten. Boah, ich will mich voll kotzen. Weil wirklich komplett vorbei. Also Gräten, finde ich, geht gar nicht. Ist ja völlig nachvollziehbar, dass das Lebewesen sie braucht, um zu schwimmen, aber dieses wie so ein dickes Haar im Mund haben, das finde ich dermaßen unattraktiv und eklig. Also unattraktiv im Sinne von wenig ansprechend, als dass ich das konsumieren möchte. Habe ich nie verstanden, wie Leute sich das geben können. Also richtig vergräteten Fisch oder so. Oder auch wenn dann der Kellner anfängt, den Fisch so auseinanderzunehmen, so das Gerippe da so rauszieht. Oh. Nee, ich weiß, was das Ekligste war, Reini.
Was denn?
Das war lustig, weil das relativ nah beieinander war. Meine Frau, das Einzige, was die nicht isst, also sie isst kein Fleisch und sie isst keinen Rosenkohl. Mag sie überhaupt nicht.
Ja.
Und dann waren wir in Spanien, nahe Barcelona. Und der Koch hatte irgendwie mitgekriegt, meine Frau irgendwie isst gern Gemüse und so und wollte ihr eine Freude machen und hat ihr dann, wie soll man das nennen, so eine Art ein Eimer voll Rosenkohl gemacht. Ne? Lecker, lecker, lecker. Wo sie wirklich würgen musste, als er schon auf dem Tisch stand, weil sie allein den Geruch schon nicht ertragen kann. Und dann musste sie aber vor seinen Augen essen, weil natürlich auch schlechtes Gewissen und so, ne? Und ich kriegte dann einen Tag später von ihm, hat er mir so ein Schalentier gemacht, was aussah wie ein Hummer, aber noch viel mehr Bein hatte, eher wie so ein Tausendfüßler mit Gräten drin. Und der war kalt und den hat er mir auch serviert. Und ich saß da im Restaurant, ich konnte nicht mehr. Ich konnte das einfach nicht essen und ich bin gestorben vor Scham, weil mir das so peinlich war, weißt du, dass ich den Mann jetzt auch enttäuschen musste und so. Und dann habe ich da so reingebissen und es war kalt und fischig und dann floss da noch so ein Glibber raus. Boah, war da voll.
Mir wird gerade schlecht.
Ja, das war wirklich schlimm. Das war wirklich gar nicht. Also, das ist so ein beschissener Moment, wenn du wirklich in dem Moment schon weißt, so, das hier ist jetzt gar nicht meine Veranstaltung. Wir sind hier komplett raus. Es gibt keine Chance auf der ganzen Welt, dass mir das jetzt hier schmecken wird. Aber weil der Mann noch neben dem Tisch steht und das ganz besonders für mich zubereitet hat, weil er meint, er würde mir jetzt hier einen Gefallen tun mit seiner ganz besonderen Todeslanguste, die er mir hier kalt vollgesabbert hat. Boah, war das eklig. Was war denn dein ekligstes?
Mein ekligstes war etwas Unerwartetes. Also per se so mitteleklig, aber vor allem unerwartet. Das war in Indien. Und in Indien war das Essen super geil. Also ich fand, ich habe selten so geile Sachen gegessen wie in ja, den
indisches Essen ist toll.
In dem Monat in Summe, den ich in Indien verbracht habe. Und man muss dazu sagen, was man hier so als indisch bekommt, in vielen Restaurants, ist schon okay, aber es ist von, ja, von der Menüauswahl anders als das, was du zumindest da, wo wir in Indien waren, in dem Bundesstaat so bekommst. Und zwar ist selbst das Essen hier beim Inder sehr fleischlastig, finde ich. Also wenn du hier zum Inder gehst und so die Karte durchguckst, da hast du zwar auch diesen typischen Käse dabei und so, den du halt sonst bekommst und auch irgendwie Kichererbsen, irgendwas, aber es ist doch sehr fleischlastig. Und in Indien an sich ist wird, zumindest da, wo wir waren, sehr wenig Fleisch gegessen, weil Fleisch halt auch teuer ist, ne? Und wenn es dann mal Fleisch gibt, ist das schon eher was Besonderes und dann auch meistens Hähnchen. Und wir waren in einem Institut halt zu Gast und wenn du irgendwie in so einem Institut als deutscher Forscher zu Gast bist, bist du schon irgendwie halt, ne, ein besonderer Gast und da wird dann, wenn man möchte, auch mal Fleisch aufgetischt, also Hähnchen. Und da wurden wir von dem Mensch, der uns dort eingeladen hat und beim Essen saßen, wurden wir gefragt, so, ob wir auch Fleisch essen würden. Und wir haben gesagt, ja, sehr gerne. Und dann wurde wie immer halt so Naan, das ist so Brot, ein bisschen Reis dazu, verschiedene Sachen und unter anderem auch ein Gericht mit Hähnchen serviert. Also so, weiß nicht, so Hähnchengeschnetzeltes mäßig. Und in Indien isst man üblicherweise mit den Händen. Das heißt, du nimmst dir ein Stück Brot, reißt das ab, greifst, also hast vorher was auf deinem Teller liegen, vermischt den Reis mit Hähnchen und so weiter, greifst das und steckst das als Ganzes in den Mund und isst das. Ne? Das ist soweit alles okay, wenn man sich bewusst ist, dass in vielen asiatischen Ländern Hähnchen als Ganzes verarbeitet wird, wenn es im Kochtopf landet. Das heißt, jetzt nicht mit Innereien oder so, aber mit Knochen. Das heißt, die haben so ein ausgenommenes Hähnchen vor sich liegen, hacken das in 20 Stücke oder so, schmeißen das in den Kochtopf und das wird dann da gekocht. Und wenn du das weißt, ist das kein Problem, weil dann isst du das halt so, dass du dir ein Stück da rausnimmst und halt das Fleisch dann davon isst. Wenn du das nicht weißt und denkst, das ist so, wie du es hier gewohnt bist, ne, so schön filetiert und so weiter, nimmst so ein Stück, steckst es in den Mund, beißt drauf und plötzlich knackt es, weil du auf die Knochen, also weil du auf den Knochen kaust. Das war sehr, sehr eklig. Vor allem musst du das dann ja irgendwie aus deinem Mund wieder rausbekommen. Das war unschön. Also es war in erster Linie.
Ja, weil es ist jetzt, also ich weiß gar nicht, ob das so richtig eklig ist. Also,
doch, ist es. Wenn du, stell dir vor, du nimmst ein Stück von Hähnchengeschnetzeltem oder sonst was und denkst, es ist halt einfach nur Hähnchen, beißt drauf und plötzlich beißt du auf so ein Brustbein oder so, auf so einen Knochen, der so. Und du fragst dich halt im ersten Moment, was zur Hölle ist das? Und so nach 5 Sekunden wird dir klar, das ist der Knochen.
Also ich muss sagen, dass ich dieses mit Händen essen in der indischen Küche auch nie ganz verstanden habe. Also kulturell geprägt völlig okay. Aber man weiß doch schon so lange Zeit jetzt auch, wie, also mehrere hundert Jahre weiß man jetzt darum, dass unsere Hände halt nun mal viele Krankheitserreger enthalten und dass die Gefahr besteht, dass man sich wirklich, besonders in Ländern, in denen die Hygiene nicht so etabliert ist wie teilweise in Europa, dass einfach immer eine Gefahr besteht, dass man sich damit krank macht. Und wie kann sich das so lange Zeit, verstehe ich nicht.
Ja, so lange sind wir hier in Europa auch noch nicht irgendwie viel weiter, dass wir irgendwie wissen, dass Bakterien Krankheiten halt übertragen und so weiter. Oder
aber das wissen die doch, ja, aber es, sie wissen es doch, ja gut, also, du hast recht. Ich hab lustigerweise vor ein paar Tagen noch habe ich im Fernsehen, das darf ich gar nicht erzählen, aber ich habe bei Genial daneben was über den Semmelweis, weißt du, was Semmelweis war?
Nein.
Gelesen, Semmelweis war ein Chirurg, der als erster die Semmelweis-Regel besagt, dass man immer Theorien in der Wissenschaft erstmal ablehnt. Dass der wissenschaftliche Konsens immer dazu beruht, neue Theorien erstmal abzulehnen und sie dann zu überprüfen. Und das kommt daher, dass ein Chirurg, glaube ich aus Bayern oder aus Österreich, Semmelweis sein Name, irgendwann mal so 1880 oder so, behauptet hat, dass es eine gute Idee wäre, sich vor den Operationen vielleicht mal die Hände zu waschen, weil die Gefahr bestände, dass man dann Wundbrand, Infektionen etc. überträgt.
Ja.
Und so war es dann auch. Ne? Also, und er wurde aber dafür auch aufs Übelste angefeindet. Das wäre ja absurd. Kleine Lebewesen auf der Hand, wie soll denn das sein? Die sieht man doch gar nicht und so.
Ja, aber das ist ja was Schönes an der Wissenschaft. Und da sind wir bei einem Punkt, der gerade auch im ZDF gestern Abend in einer Doku mal wieder aufgegriffen wurde.
Reinis Wissenschaftspunkt getriggert.
Homöopathie. Die kommen ja auch häufig mit dem Argument so, ja, aber vielleicht ist da was die heutige Wissenschaft noch gar nicht nachweisen kann und so. Ja, wenn irgendwie mehrere hundert Studien dagegen sprechen, dann ne, ist es halt nicht so. Und die Wissenschaft funktioniert halt so, dass Sachen erst als sie sind, so angenommen werden, wenn sie halt messbar sind. Ne? Und in dem Fall jetzt mit dem Händewaschen vor der Operation hat man da dann wahrscheinlich, also wie du schon sagst, auch gesagt, erstmal, ja, ist Quatsch, ne? Warum sollte man das tun? Aber man hat gelernt. Also Wissenschaft an sich hat ja nie den Anspruch, eine Wahrheit zu verkünden, sondern ist ja ein System, das immer wieder sich selbst korrigiert und sich selbst weiter verbessert. Dazu gehört aber auch, dass wenn Sachen als sie sind Quatsch herausgefunden wurden, dass die auch wirklich, wenn es mehrfach überprüft wurde, halt auch als Quatsch behandelt werden. Ne? So, genug Wissenschaftspunkt getriggert.
Nee, ja, muss den Homöopathie-Heinis ja trotzdem zugute halten, dass es immer wieder Dinge gibt, die man entdeckt, die man vorher nicht erwartet hat. Ne? Das muss man zugeben, dass diese Chance besteht. Ne?
Das stimmt schon. Aber das, was die behaupten, ist einfach wissenschaftlich nachgewiesen nicht so. Punkt. Wasser hat kein Gedächtnis. Und es gibt keine Wassercluster, die irgendwie Informationen tragen und so ein Kram. Ne? Also,
vielleicht hat Wasser ein Gedächtnis.
Ja, wenn du es beweisen kannst, super, dann bin ich dabei. Aber,
stell dir mal vor, was für traumatisiertes Klowasser du hast.
Ja, das.
Ne, jedes Mal deine Rosette sehen müsst.
Also generell, überleg mal im Schwimmbad. Ne? Homöopathie ist halt wissenschaftlich schlicht und einfach nicht haltbar, an mehreren Stellen nicht. Und daran weiter festzuhalten, ist halt Quatsch. Soll halt jeder machen, wie er will. Ne? Aber bitte lass die Krankenkassen dafür nicht zahlen, lass die Allgemeinheit nicht dafür blechen. Wenn das jemand unbedingt machen will, soll er es machen, spricht ja nichts gegen. Ne? Du kannst dich ja auch, wenn du willst, kannst du ja auch Schweineblut besorgen und da jeden Tag drin baden. Ne? Spricht ja auch keiner gegen. Also da wird ja auch nichts.
Hat Schweineblut dein Erinnerungsvermögen?
Wahrscheinlich, ja. Was weiß ich? Also ich bin gerade bei Homöopathie an dem Punkt, ich will nicht mein wissenschaftliches Weltbild auf dem Altar von irgendwelchen Zuckerkügelchen opfern, weil wenn ich an der Stelle sage, nee, naturwissenschaftliches Weltbild muss ja nicht alles richtig sein. Warum sollte ich es dann an anderen Stellen behalten? Also wenn ich da sage, okay, ich verlasse einen wissenschaftlichen Rahmen, warum sollte ich es an anderen Stellen nicht auch machen? Warum springst du nicht vom Dach? Ne,
weil ich an die Schwerkraft glaube, meinst du?
Oder? Nee, weil es wissenschaftlich sehr gut belegt ist, dass du das nicht überlebst. Ne? Oder warum packst du nicht mit dem Finger in die Steckdose? Weil es halt wissenschaftlich belegt ist, dass das wehtut. Also, ja, weil es erklärbar ist. Richard Dawkins hat ja mal sowas Schönes gesagt, ne? Hier, Science, it works, Bitches. Ne? Also, wenn man Raketen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen baut, dann kommt man damit zum Mond. Wenn man Flugzeuge auf wissenschaftlichen Erkenntnissen baut, dann fliegen die. Ne? Du kannst ja Flugzeuge bauen, wo irgendwie, weiß nicht, 20 Flügel dran baust und die Gold und Lila streichst, wird trotzdem nicht funktionieren, ne? Weil du halt diesen Rahmen eines wissenschaftlichen Weltbildes an der Stelle verlässt. Und das sollte man einfach nicht tun, auch nicht bei Medizin.
Ich bin ja bei dir, also ich bin ja auch gegen Homöopathie. Das Problem ist, dass man oft, also ich nehme zum Beispiel ein pflanzliches Medikament, um fit zu bleiben in letzter Zeit.
Das ist was anderes als Homöopathie.
Aber dieser Übergang mittlerweile ist schon immer so, ist schon ein bisschen schwebend in der Wahrnehmung vieler Menschen, glaube ich, dass pflanzlich nicht gleich homöopathisch ist.
Ja, pflanzlich
ist durchaus wirksam, homöopathisch ist Hokuspokus.
Ja, richtig. Das kriegen viele Leute nicht auf die Kette. Es liegt unter anderem daran, dass wir in den 70ern eine sehr, sehr starke Lobbyarbeit der Homöopathie hatten, die dafür gesorgt hat, dass Homöopathika hier in Deutschland in Apotheken verkauft werden. als Arzneimittel. Und Homöopathika sind, haben in Deutschland eine Sonderstellung, die sind ausgenommen von der ja, von der Zulassung quasi. Also Homöopathika müssen nicht zugelassen werden, sondern die müssen nur angemeldet werden. Wenn du so ein Medikament auf den Markt bringen möchtest, musst du Studien, du musst Wirksamkeit nachweisen, du musst nachweisen, dass halt, ne, entsprechend.
Das ist ja eigentlich fast schon der erste Hinweis darauf, dass es völliger Blödsinn ist.
Ja, weil genau.
Man weiß ja selber, wie umfangreich Medizin getestet werden muss, bevor sie auf den Markt kommt.
Ja, aber das weiß halt kaum
einfach
einer,
nur angemeldet werden muss.
Das weiß halt kaum einer. Bei Homöopathie ist es nicht so. Das muss nicht getestet werden, das wird einfach nur angemeldet. Punkt.
Das ist immer lustig, wenn man in der Apotheke, ich war jetzt letztens in der Apotheke und sagte, ja, ich bräuchte ein bisschen was zur Stärkung, Immunstärkung. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie krank werde und ich möchte ihm gerne vorschützen. Und dann gibt es ja diverse Präparate dafür, ne, sowas wie Uncaloabo, was jetzt irgendwie pflanzlich ist, ob man das gut findet oder nicht, aber es ist zumindest vermutbar, dass irgendeine Wirkung dabei ist. Und dann sagt sie, ja, und wir hätten ja auch homöopathisch. Und da habe ich gesagt, nee, an Zauber glaube ich nicht. Und dann sagt sie direkt, ach so, okay, ja, dann das nicht. Dann habe ich auch gedacht, also sie hat es mir aber trotzdem vorgeschlagen. Ne? Also lächelte dann aber so, als hätte ich gerade irgendwie beim Einstellungstest die richtige Antwort gegeben.
Ja.
Und die Tierärztin meines Hundes, die ich sehr mag und die einen sehr guten Job macht, die hat mir auch schon Globuli für Otto mitgegeben.
Ja, es wirkt ja im Sinne eines Placebo-Effekts.
Frau Medizin studiert,
ne? Aber
nee, das ist ja nicht. Ja, aber Otto kann ja keinen Placebo-Effekt haben, das mischt
doch,
ihm seine Leberwurst.
Doch, kann er. Auch Tiere können einen Placebo-Effekt haben. Das ist ja was Homöopathen häufig anführen. So, ja, aber es funktioniert auch bei Tieren und die können keinen Placebo-Effekt. Doch, auch Tiere können einen Placebo-Effekt haben. Ne, also wie du mit denen umgehst und so weiter und so weiter. Aber davon mal abgesehen, ja, das hast du bei vielen Medizinern weit verbreitet. Also wir haben ja mal versucht, hier in Neustadt auf die Schnelle einen Mediziner zu finden, der keine Homöopathie macht, kein Hokuspokus. Und das ist schwer, weil diese Lobby so fest in der deutschen Medizin drin ist. Ne? Also du hast das ja auch an Universitäten. Du hast Stiftungen, die Kurse an Universitäten anbieten. Und das halt Medizinern halt beibringen. Naja, aber.
Aber wie kann denn eigentlich ein System, das über so viele Jahre offensichtlich defizitär und nicht funktionierend ist, also wenn Homöopathie wirklich keinerlei Wirkung hat, wie du es sagst, gar keine, abseits des Placebo-Effekts, den man ja auch wissenschaftlich belegen, nachweisen und auch in Studien so gesehen ausschließen kann, indem man halt den auf Placebo testet, wie kann denn etwas über so lange Zeit immer noch gesellschaftsfähig sein? Also wir wissen ja mittlerweile auch, dass Aderlass früher mal ein ziemlich hipper Scheiß war, mittlerweile aber eine ziemlich bescheuerte Idee ist. Also für die, die es nicht wissen, früher hat man Aderlass gemacht, man hat Blut einfach aus dem Körper entnommen, weil man dachte, dass damit die Gifte, die Galle, die giftigen Körpersäfte bei einer Erkrankung entlassen werden. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was du nur machen kannst, sich selber auszubluten, weil unser Blut nun mal der Transporteur all unserer Stoffe ist, und wenn man das dann noch verliert während einer Krankheit, wird man einfach noch kränker. Hat man aber über Jahrhunderte gemacht.
Ja, warum sich das hält, ist, es hat ja keine Nebenwirkung, weil da nichts drin ist. Ne? Da kann ja nichts, du kannst dich mit Placebos, du kannst damit deinen Tee süßen. Das ist so, das. Ne, du kannst das Zeug nicht überdosieren. Das geht nicht. Du kannst davon so viel fressen, wie du willst. Du wirst höchstens fett. Wenn du Diabetiker bist, hast du vielleicht noch einen Zuckerschock oder so. Das gibt schon mal nichts Schlimmes. Schlimmes in Anführungszeichen, was irgendwie körperlich dabei passieren kann, weil es halt
auch
nur ein
geiler Werbespot. Homöopathie. Wir machen nichts Schlimmes.
Ja, keine Nebenwirkungen. Warum hält sich das? Weil du halt eine dicke, fette Lobby hast, die damit unglaublich viel Geld verdient. Du hast ja auch viele Homöopathen, die sagen, ja, hier die Pharma-Lobby mit ihrer ganzen Chemie, ne, das ist schädlich und so weiter. Chemie ist negativ besetzt, alles um uns rum ist Chemie. Ne? Wenn ich mir morgens einen Kaffee aufbrühe, ist das Chemie. Das ist totaler Quatsch zu sagen, dass Chemie halt in irgendeiner Form böse ist, ne? Oder dass nicht Chemie besser ist. Und du hast halt Leute, die dann sagen, ja, die Pharma-Lobby macht ihr Geld mit der Chemie. Ja, natürlich machen die Geld mit Medikamenten, die wirken. Aber genauso viel Geld macht die Pharmaindustrie oder ein Teil der Pharmaindustrie mit Homöopathika. Homöopathika ist eine Goldgrube. Das kostet nichts in der Entwicklung, weil da gibt es nichts zu entwickeln. Ne?
Reini, wollen wir nicht die Basti- und Reini-Globi rausbringen? Die zu einem, könnten wir doch machen, so eine eigene Globuli-Serie.
Ja, zu was sollen die führen?
Peniswachstum. Hattest du jetzt was, hattest du jetzt irgendwas Niveauvolles von mir erwartet? Ich hoffe nicht.
Nein, nein, natürlich nicht. Ach,
nö, ich lass, weiß nicht, Bestärkung der Immunkräfte, man kann auf einmal mit Schlangen sprechen, so Harry Potter mäßig, sowas vielleicht.
Es gibt ja diese, kennst du diesen Rotbäckchensaft?
Also ja, Rotbäckchensaft, natürlich.
Kennst du, ne? Die haben mittlerweile keinen entstörten Barcode mehr, was ich gut finde. Die hatten mal eine ganze Zeit lang einen entstörten Barcode.
Was zum Teufel ist denn ein entstörter Barcode?
Das sind Leute, die glauben, dass der Barcode, das sind ja Striche, ne, auf dem, also für die Leute, die nicht wissen, was ein Barcode ist, das sind die schwarz-weißen Striche auf allen möglichen Produkten.
Jetzt
die
man müssen so wir aber nicht alles erklären, Rainer, so, nur weil ich ja, Ihnen gesagt, also bitte.
Ne, die glauben, dass das sind ja, also das sind ja gerade Striche und das sind Antennen, die negative Energie aufnehmen und an das Produkt übertragen. Du lachst. Du
verarscht mich doch.
Nein. Ne, da gibt's,
was?
Ja, da gibt's Leute, die sowas
die
glauben.
Die haben entstörten Barcode?
Das ist nicht das, also entschuldigen mal bitte, aber an einen Barcode zu glauben, der Energien aufnimmt und diese Information an den Saft weitergibt, ist nicht bescheuerter, als an Wasser zu glauben, das Informationen aufnimmt, dass ich nachher über Zuckerkügelchen drüber sprühe. Das ist auf der Bescheuert-Skala exakt auf der gleichen Stufe. Und der Barcode, der schlechte Energien aufnimmt oder schlechte Informationen und die an den Inhalt weitergibt, den kann man entstören, wenn man da einen Querstrich durchzieht. Und das hat Rotbäckchen eine ganze Zeit gemacht, weil die das genau wie die Krankenkassen begründet haben. Ja, der Kunde will das. Ne? Und es gab
Entschuldigen
da wohl
Sie, das ist auch eine geile Marketingstrategie. Wir werden nur von Bekloppten gekauft. Ja. Deswegen, was ist das denn? Der Kunde will das.
Versuch mal eine Krankenkasse zu finden, die keine Homöopathika bezahlt. Ist schwierig. Fast jede Krankenkasse zahlt Homöopathika.
Das ist
aber keine Brillen oder ähnliches oder wirklich wirksame Medikamente für irgendwelche seltenen Krankheiten, weil sie sagen, nee, ist zu teuer, da ist die Interessengruppe zu klein oder so. Das ist das größte Problem, das ich mit Homöopathika habe, dass das halt unsere Gesellschaft massiv viel Geld kostet, unser Krankenkassensystem, dass ordentliche Therapien deshalb nicht finanziert werden, weil sie halt weil zu wenig Leute davon betroffen sind und wir für so einen Scheiß halt mit diesem System Geld ausgeben. Ganz abgesehen davon, dass ich es hochgradig schlimm finde, wenn ein wissenschaftliches Weltbild an irgendeiner Stelle massiv untergraben wird. Weil wie gesagt, wenn ich an Informationen im Wasser glaube, die mit Hokuspokus auf Zuckerkügelchen übertragen werden, warum sollte ich dann nicht auch irgendwie an irgendeinen anderen Scheiß glauben? Ne, dann kann ich auch direkt zum Handauflegen übergehen oder weiß ich nicht. Ich mache meinen Briefkasten nicht mehr leer, weil ich glaube, dass die Information eh zu mir durchdiffundiert. Ne, Entschuldigung.
Reini, es gibt kaum etwas, wo du dich so dran ziehen kannst, oder?
Es gibt kaum etwas, das mich wahnsinniger macht als irgendwie, ja, nein, wahnsinniger nicht, aber ich find's schlimm, wenn wir irgendwie als Gesellschaft auf Hokuspokus und sonst was unsere Werte legen. Das will ich nicht, das sollte nicht so sein, das finde ich scheiße.
Ich kann es verstehen, Reini.
Ich finde,
wo wir gerade bei Geistern sind, das ist jetzt mal eine Überleitung aus dem Butterbuch. Ghostbusters wird re-released. Hast du es mitgekriegt?
Als Film oder Serie? Oder als
Nein, eine Serie. Die alten Teile werden übergangsfrei fortgesetzt. Und jetzt kommt der Bumper. Also der Frauenteil, der zum Kotzen war, angeblich. Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich mir das nicht geben wollte.
Ich habe ihn gesehen.
Und?
Der war richtig, richtig, richtig scheiße. Also, ne, ob die Ghostbusters da jetzt von Frauen gespielt werden, von Männern oder von wem auch immer, ist vollkommen egal. Der Film war einfach scheiße. Der war schlecht gemacht. Der war von der Story her richtig mies. Die Charaktere waren so ins Lächerliche gezogen, so massiv. Also das ging nicht mal mehr als Satire oder als Komödie durch. Also es war einfach
ist unfassbar, wie sie 25 Jahre dafür brauchen können, um so eine Scheiße zu produzieren.
Der war einfach nur richtig kacke, der Film. Der war einfach scheiße. Punkt.
Das glaube ich dir gerne. Jedenfalls wollen sie jetzt fortsetzen. Aber, also Storyline der alten Teile fortgesetzt. Aber jetzt kommt der Bumper mit zwei Männern und zwei Frauen. Und die alten, also die noch leben. Dan Aykroyd lebt ja noch. Bill Murray lebt noch. Und wenn man so will, Bernie Wilson, wie hieß er denn nochmal? Bernie, ich weiß nicht,
Henderson?
Der Schwarze, der
oder?
Bernie Henderson?
Nee, das war's anders.
Wie hieß er denn nochmal? Der schwarze Ghostbuster, den man aus politisch korrekten Gründen mitmachen hat lassen. Der ist, wie heißt er denn jetzt? Ernie Watson? Wie heißt er? Ich gucke. Ernie Hudson. So, ich war sehr nah dran. Ernie Hudson, der ist ja auch noch am Start. Und ob die, also sie werden vorkommen, aber wahrscheinlich nur als Cameos. Und Harold Ramis lebt ja leider nicht mehr.
Ja, aber dass die alten Ghostbuster nur als Cameo auftauchen, finde ich jetzt nicht.
Katastrophe, Reinhard. Entweder mit den Jungs oder niemals. Ich kann das nicht ertragen. Ich möchte nicht Will Ferrell als Ghostbuster haben. Entweder will ich meinen Bill Murray haben oder niemanden. Dann soll die Serie einfach begraben. Was soll ich scheiße? Es gibt Sachen, die kannst du nicht ersetzen. Indiana Jones wird auch nicht fortgesetzt, seien wir mal ehrlich. Da
der hatte drei
rein.
Teile und verwahrt.
Richtig, zum Glück haben die keinen vierten gemacht. Das wäre eine Katastrophe geworden. Aber stell dir mal vor, sie drehen ja gerade einen fünften. Wir wissen, es gibt einen vierten. Aber sie kommen bei Teil 6 auf die Idee, Harrison zu ersetzen. Es wird nicht funktionieren. Genauso wie die Ghostbusters nicht ersetzen kannst. Du kannst die Ghostbusters, das kannst du nicht. Punkt. Die Serie endet damit. Reinhard, uns kann man auch nicht ersetzen. Wir beide sind wie die Ghostbusters.
Schön fände ich, wenn ich jetzt noch die Tonspur von irgendjemand anders hätte und dich gerade mal kurz für ein paar Minuten ersetzen könnte.
Nee, ist aber wirklich mein Ernst. Ich finde, die Ghostbusters, das geht nicht. Das geht wirklich nicht.
Da bin ich emotional, glaube ich, nicht so sehr dran gebunden wie du. Also ich hätte kein Problem damit. Also ich habe mich, also damals, als ich gesehen habe, es gibt einen neuen Ghostbusters-Film, wann war der, 2016 oder so, habe ich mich tierisch gefreut. Dann habe ich gesehen, okay, die haben halt die Geschichte so weit geändert, dass das jetzt vier Frauen sind. Habe ich gedacht, ja, okay, bin mal gespannt.
Oh, Reinhard, du rückgratloses Wesen.
Nein, dann habe ich den Film gesehen und gemerkt, boah, fuck, ist der scheiße. Also der war leider kacke. Der war wirklich leider kacke, egal wer es gespielt hat. Ich glaube aber trotzdem, dass die Rahmenhandlung, Story und ähnliches einen Reboot erleben könnte und auch verdienen könnte. Vielleicht wird das gut. Also ich bin gespannt. Ich frage mich allerdings, warum immer wieder alte Marken neu belebt werden und nicht einfach mal neue Sachen geschaffen werden. Also
weil es einfach geile Marken, weil die Ghostbusters einfach eine geile Marke sind, weil es einfach geile zwei Filme sind, die wahnsinnig dicht sind, die witzig sind, die Kombination der Jungs funktioniert. Das hat mein Humorverständnis als Kind geprägt. Ich habe die einfach wahnsinnig gerne gesehen. Und manche Sachen, natürlich wäre es schön, wenn man Sachen auf diesem, vieles lebt ja auch von seiner Nostalgik, ne? Und Nostalgik kannst du immer nur für Dinge entwickeln, die schon was her sind, und vielleicht werden Kinder unserer, also die heute geboren werden, irgendwann nostalgisch auf Ant-Man zurückgucken oder was weiß ich was.
Nee, ich glaube, das nächste, was schon nostalgisch geprägt ist, da müssen wir nicht mal so weit zurückgehen, irgendwie, weiß ich nicht, sag mal 10 Jahre jünger als wir oder so, oder 5 Jahre jünger als wir, ist Harry Potter.
Stimmt.
Also bei Harry Potter
wird, glaube ich, von vielen schon nostalgisch belegt.
Ja, also da waren wir, also ich finde es auch, also ich habe es gern gelesen und ich habe auch die Filme gern geguckt und so, aber da waren wir, glaube ich, schon eine Nummer zu alt für. Das ist für eine Generation nach uns auf jeden Fall das, was für uns irgendwie so Herr der Ringe war oder so.
Ich glaube, wenn du bei Harry Potter so 11, 12 warst und in den Büchern drin stecktest und in der ganzen Welt, in diesem ganzen Lore, den sie da drumherum entwickelt hat, das ist schon ganz geil gewesen.
Ja, das glaube ich auch.
Ich war halt 16, als Stein der Weisen erschien, und da war bei mir dann schon vorbei. Mir war das alles zu kindlich. Wobei ich die Harry Potter Filme alle gesehen habe und die meisten auch recht unterhaltsam fand, aber ich habe keine Begeisterung dafür entwickelt. Das war für mich immer wie so ein Herr der Ringe Soft Version.
Ich habe von Harry Potter das erste Mal gehört, als Band 4 rausgekommen ist, der Feuerkelch, und habe dann auch ganz lange so, ja, weiß ich nicht, jetzt eine Kinderbuchreihe anfangen zu lesen, nee. Und irgendwann zwischen Band 4 und 5 habe ich dann doch mal den ersten Band genommen, gelesen, das ganze Zeug, und habe mir nach dem ersten Band gedacht so, oh, ist eigentlich ganz geil. Und dann den zweiten gelesen, den dritten, den vierten. Und als der fünfte rauskam, habe ich dann angefangen, die auf Englisch zu lesen, weil die auf Englisch irgendwie ein halbes Jahr früher rausgekommen sind, was zu der Zeit damals meine Englischkenntnisse ein bisschen aufgebessert hat, beziehungsweise es mir einfacher gemacht hat, weil ich später im Studium ja eh alle Fachliteratur nur noch auf Englisch hatte. Also jedes Paper, das irgendwie erscheint, eh Englisch ist und so weiter. Ich habe die dann, also Band 5, 6 und so weiter, habe ich dann halt wie gesagt auf Englisch gelesen und fand es super geil. Also ich habe mich sehr gefreut, dass ich das dann doch noch angefangen habe zu lesen.
Ja, ich habe sie nie gelesen, aber ich weiß zumindest von vielen, die sagen, dass sie, also das ist ja ein weltweites Phänomen und der Ideengehalt, der in den Büchern steckt, es wurde ja lange Zeit vermutet, dass sie ein Autorenteam dahinter hat, also dass das nicht eine Person alleine geschrieben kann, aufgrund der Menge der Ideen, die allein in den Büchern drin steckt und dieser ganzen Welt, die sie da drumherum gebaut hat, und auch in relativ kurzer Zeit, wenn man ehrlich ist. Also Tolkien hat deutlich länger gebraucht für seine Bücher. Ich weiß es nicht. Ich finde die Filme unterhaltsam. Ich fand den Gefangenen von Azkaban, das war, glaube ich, der dritte, den fand ich am besten. Ja, der gilt auch als der beste.
Ja, der hat mir auch sehr gut gefallen.
Und die anderen, also besonders das Finale, nee, irgendwie nicht so richtig.
Das Finale, weiß nicht, ich fand Band 6 noch ganz gut. Das Finale, dass die aus dem letzten Buch zwei Filme gemacht haben, war mir auch ein bisschen too much. Aber das war irgendwie
Star Wars-Prinzip, wir holen raus, was wir kriegen können.
Ja, das war irgendwie die Zeit, als aus einzelnen kleinen Büchern viele Filme gemacht wurden. Ich sag nur, der Hobbit war so die Spitze des Eisbergs. Da haben sie ja aus einem kleinen Büchlein drei Filme gemacht.
Das, was man dann im Film aber auch sehr deutlich gemerkt hat, ne?
Ja, da hätte man maximal vielleicht einen Zweiteiler rausmachen können. Ein einziger Film wäre aber auch okay gewesen. Hätte ich auch okay gefunden. Naja, wo wir gerade bei Sachen sind, hast du dir The Toys That Made Us angeguckt?
Nee, habe ich noch nicht. Entschuldigung.
Schande über dich. Uns wurde noch was zugeworfen, ne?
Was? Noch mehr?
Ja, ich weiß gar nicht, ob uns oder mir über Twitter noch eine Dokumentation über He-Man. Also Masters of the Universe, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Ah, wo war's?
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Irgendwas mit Grayskull. Nochmal eine längere Dokumentation über Masters of the Universe. Ich habe in der letzten Woche so beim Kochen und so nochmal ein paar Folgen von The Toys That Made Us nebenbei laufen lassen und möchte es an dieser Stelle noch einmal empfehlen. Es ist wirklich
empfehle
super.
Es erneut, Rani. Ja.
Ich habe die Folge über Transformers geguckt.
Oh, die Transformers.
Ja.
Das waren noch Zeiten, ne? Ich war ja noch mehr He-Man, aber ich war auch Transformers. Weißt du, jetzt mal schönes Insider-Wissen. Transformers, also bei der Zeichentrickserie, ich glaube, es gab eine Verfilmung 1986 von den Zeichentrickserien, oder es war das Intro, da hat der Orson Welles, also der große Orson Welles, Citizen Kane Orson Welles, das war seine letzte Sprechrolle.
Hm.
Du weißt, wer Orson Welles ist, oder?
Ich kenne den Namen, aber...
Oh Gott, Reinhard, verdammte Axt. Orson Welles. Krieg der Welten. Orson Welles. Der visionärste Filmemacher des 20. Jahrhunderts, wenn man so möchte. Also, ich erzähle was
über
Orson
Krieg
Welles.
Der Welten
Orson Welles
was,
war...
Ja.
Orson Welles hat ich weiß gar nicht, ob es Krieg der Welten war. Doch, war es.
Ja,
Orson Welles hat damals
Krieg
das Radiospiel Krieg der Welten hat er als Radiohörspiel aufgeführt. Und die Leute haben gedacht, die werden wirklich gelandet.
Ja.
Aber Orson Welles hat wirklich ein paar absolut ikonische Filme gedreht. Unter anderem der bekannteste, der heute immer noch auf Platz 1 aller IMDb-Listen ist, ist Citizen Kane.
Ist es nicht der Pate auf Platz 1?
Jetzt bei IMDb nicht, aber bei allen möglichen Filmmagazinen.
Ja,
Reinhard,
ja, ja.
Kleiner Klugscheißer.
Ja, ja, ja.
Jedenfalls ist er sehr weit vorne und auch zu Recht. Ich habe ihn mal gesehen, der ist von, ich glaube, 1940. Er ist wirklich uralt. Und der ist für die damalige Zeit unfassbar
1915.
Beeindruckend. Citizen Kane ist
nein,
nicht
nein,
von 1915.
Nein, geboren, nein, oh, hier, Wells wurde geboren 1915.
Ach so.
Ja,
ja, dann war es auch ein bisschen später.
Citizen
weil
Kane ist von
25.
41.
Da war 26 Jahre alt, das muss jemand geben. War eine Anspielung auf Randolph Hearst, also auf den damaligen Zeitungsmogul Randolph Hearst und beginnt damit, dass er auf seinem Sterbebett liegt, also Kane, der Hauptdarsteller, und eine Schneekugel fallen lässt und dann ein Wort sagt, nämlich Rosebud, und dann geht der ganze Film darum, warum sein letztes Wort Rosebud ist. Ganz toll gemachter Film. Und Orson Welles war sicherlich ein Genie, hochintelligent, ganz toller Schauspieler. Ist aber leider im Alter ziemlich stark dem Alkohol verfallen und ist sehr fett geworden.
Hm.
Hatte aber eine sehr beeindruckende Stimme und es gibt einen, du kannst nicht mehr, den musst du dir angucken. Es gibt einen Werbespot mit Orson Welles von 1978 oder so, als er schon ziemlich alt war, wo er einen Champagner ansagen soll. Und er hat aber einen Sitzen und verspricht sich ständig. Und ich guck gerade mal. Und das ist der absolute Hammer. Du beömmelst dich. Das ist so geil. Wine Commercial. Gib mal, ist 2 Minuten lang, sind so Outtakes. Orson Welles Drunk Wine Commercial. Er ist nicht in der Lage, die Marke auszusprechen, weil er sagt, the best wine in French. The French like the wine. Und das Pärchen daneben, das die ganze Zeit so pseudomäßig diesen Wein trinkt, also als so eine Art Platzhalter im Bild, die beömmeln sich nachher, weil die das nicht ertragen können, wie dermaßen
wie
besoffen Orson Welles ist.
Mein Gott, sieht der da.
Zieh das mal schon, rein. Lass das mal laufen währenddessen.
Ich hab's gerade laufen. Der ist da schon sehr rund und hat auch so ein. Also die Augen gucken, glaube ich, fast in unterschiedliche Richtungen oder er pennt fast ein.
Ja.
Gott. Take two.
Oh, the French.
Oh Gott, ist der voll. Alter, das geht doch gar nicht. Ist der irgendwann auch mal gelaufen, der Spot?
Der ist gelaufen im US-Fernsehen, bin ich mir ziemlich sicher, ja. Also, sie haben ihn ja dann irgendwann so hingekriegt, dass zumindest, aber ich finde, allein seine Eröffnung war so, the French.
Alter, das ist aber.
Also, wenn ihr mal richtig ablachen wollt, geht ihr jetzt auf YouTube und gebt Orson Welles Drunk Wine Commercial ein. Alter. Es ist wirklich, wirklich lustig. Es ist wirklich lustig.
Ach. So. Basti?
Ja.
Du bist noch
was da. Hast du denn gemacht jetzt?
Ich habe gerade nur kurz was getippt, weil meine Liebste was von mir wollte. Mm. Multitasking, ne? Ich bin nicht multitaskingfähig. Entweder ich nehme auf oder ich schreibe etwas.
Ich kann das auch nicht gut.
Wo wir gerade bei Werbung sind, hast du die Gillette-Werbung mitbekommen letztens? Also es ging irgendwie gestern oder vorgestern bei Twitter rum.
Ach, dieses MeToo-Ding, ne?
Ja, nicht wirklich MeToo, es war irgendwie... da ging es von, also Gillette hat irgendwie so einen Werbespot gemacht, der, also Gillette hat ja sonst immer für das Beste im Mann und hatten die ja lange Zeit als Spot und jetzt ging es irgendwie darum, dass das Männerbild ein anderes heutzutage ist, ne, oder sein sollte, dass man halt auch, ne, nicht dieses Boys will be Boys, sondern, ne, dass man dass man nicht immer irgendwie draufhauen muss, sondern dass man halt ein verständnisvoller Mann sein soll, also gegen, ich glaube, irgendwelche Zeitungen schrieben gegen toxische Maskulinität und so weiter.
Aber brauchst du dafür wirklich einen Rasier?
Der Spot hat aus allen Lagern irgendwie halt Kommentare bekommen von, yeah, finden wir super, bis hin zu, was soll die Scheiße, ne? Alles Mögliche. Ich denke an der Stelle, ich finde die Message an sich wichtig. Ich finde es aber blöd, dass das irgendwie ein Werbespot ist. Ne?
Genau, warum müssen solche Messages immer in Werbespot verpackt werden? Also habe ich letztens noch, da war ein BMW-Spot im was, BMW oder Audi. Unfassbar aufwendiger Spot, der sich um Inklusion drehte, lief im Kino, als ich im Bohemian Rhapsody war. Glaube ich, 3 Minuten Fernsehspot, einer Qualität gedreht, dass du dachtest, der Film läuft schon. Der Wagen wird nur 3-4 Mal gezeigt. Es geht eigentlich um die Geschichte einer Familie. Eine Tochter will eigentlich ihre Mutter zum Marathon begleiten. Und ganz am Ende kommt dann raus, dass die Mutter beim Paralympics-Marathon war und keine Beine hat oder nur ein Bein hat. Das sieht man erst im allerletzten Bild.
Ja.
Und dann läuft aber fett so diese BMW-Schrift oder die Automarkenschrift drüber und dann so irgendwie für die ganze Familie oder so. Und dann denkst du, okay, das, was der Spot mir jetzt emotional vermitteln wollte, nämlich, dass die Mutter eine unglaubliche Leistung erbringt, dass die Tochter ihre Mutter vermisst, das war wirklich sehr rührig auch gedreht, wird aber jetzt komplett gefressen von dieser Botschaft, ich soll euer beschissenes Auto kaufen. Das habe ich nicht verstanden.
Das
ist ein bisschen bei ich habe den Gillette-Spot, glaube ich, nur einmal am Rand gesehen.
Ja, ich habe den auch einmal gesehen.
Ich finde immer, wenn Werbung eine ernsthafte Botschaft vermitteln will, beißt sich die Katze in den Schwanz, weil Werbung halt immer Werbung bleibt. Werbung möchte mir ein Produkt verkaufen. Die Message ist immer nur die Eislaufbahn, auf der das Produkt so gesehen auf Schlitten reingeführt wird.
Ja, ich finde es auch blöd, dass sowas für, also ich finde die Message wichtig, ne, die da vermittelt wird, wenn man das Gillette am Ende einfach mal weglassen würde, aber ich finde es blöd oder ich finde es mies, dass das für Werbung missbraucht wird. Also.
Und was ist toxische Maskulinität so, weißt du? Also was genau ist das, frage ich mich. Also Männer, Männer, die chauvinistische Arschlöcher sind, werden durch diesen Spot nicht kuriert werden. Männer, die Frauen verachten, Frauen schlecht behandeln, Frauen als Sexobjekte betrachten ausschließlich und herabwürdigen, wie ein Harvey Weinstein oder die ihre Macht gegenüber Frauen ausspielen, werden durch sowas nicht in keinster Weise behandelt werden.
Nein, man könnte jetzt sagen, das trägt halt ein ordentliches Männerbild, ne? Also ein vernünftiges in den allgemeinen Diskurs oder in die allgemeine Wahrnehmung. Trotzdem ist es scheiß Werbung. Ne? Also es ist halt Werbung und es ist immer noch ein Produkt, das dort verkauft wird. Und das finde ich irgendwie bäh. Also weiß ich nicht. Ich finde das nicht Also ich finde es gut, so eine Botschaft halt irgendwie zu verbreiten oder generell, dass man gerade kleinen Jungs heute auch mal sagt, so hier, ne, dass das Männerbild, das dir vermittelt wurde, dass dir auch gerade die Werbung oder uns oder unserer der Generation vor uns gerade die Werbung vermittelt hat, ist halt ein schlechtes Bild. Da gehörte ein ordentliches Bild hin. In der Hinsicht finde ich es gut, dass halt ein ordentliches Männerbild halt kommuniziert wird. Ich finde es aber irgendwie immer noch kacke, dass das so diese, also ne, dass das so, dass Werbung das halt benutzt. Ich finde es immer blöd, wenn eine wichtige Botschaft oder ein wichtiger Punkt für etwas anderes missbraucht wird. Und hier ist es halt eine Firma, die Rasierklingen verkaufen möchte. Ne, den, ja. Also den auf deren Prioritätenliste steht nicht, das Bild,
Männerbild zu ändern, sondern da geht es darum, genau, so viel Rasierklingen wie möglich zu verkaufen.
Ja, richtig, genau.
Hast du mal über den Gillette-Wilkinson-Streit gelesen?
Nee.
Das ist kein Witz. Gillette kam irgendwann, also sie sind ja beides konkurrierende Gesellschaften, die seit ungefähr 100 Jahren Rasierer herstellen. Und dann kam eine von beiden Firmen irgendwann auf die Idee, wie wäre es, wenn man nicht nur eine Rasierklinge hätte, sondern zwei.
Ach so, diese dann, mit Mach 3, Mach 4, Mach 5.
Drei, Mach 5, Mach 8. Irgendwann kannst du dir so einen gesamten Unterarm ausrasieren, also kannst du so 10 Meter langes Brett aus Rasierklingen durch deine Fresse ziehen. Also ich meine, was ist jetzt mittlerweile hip? Ich glaube, 6 Rasierklingen gibt's oder Mach 5 oder so.
Ja, du musst ja immer irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal finden.
Technische warum Innovation auf dem Feld, wo es keine technische Innovation gibt.
Ja, genau. Also ich glaube, irgendwann haben sie angefangen, kleine Batterien mit Vibration einzubauen, dass dann der Rasierer noch vibriert oder irgendwelche Glidepads, dann wurden es mehr Klingen, dann was weiß ich nicht, was am Ende, weiß ich nicht, du kannst dich genauso gut mit einem Einwegrasierer, die es irgendwie im 20er-Pack gibt, rasieren. Funktioniert super. Ne? Also funktioniert genauso gut.
Ja, obwohl Einweg, ganz ehrlich, so Einweg, also Einzel-Einwegrasierer, die man für Damenbeine nehmen kann, die funktionieren bei Männern zum Beispiel nicht.
Ja, aber es gibt ja auch.
Ich habe mal so einen Einwegrasierer von meiner Frau genommen, ich habe mir die ganze Fresse aufgerissen.
Es gibt ja, sowas, also es gibt ja auch mit irgendwie mit relativ scharfen Klingen, also ich glaube, die Rasierklingen von Männerrasierern sind, glaube ich, ein Ticken schärfer oder so. Das weiß ich nicht genau. Aber so Einwegrasierer an sich funktionieren halt genauso gut. Sind umwelttechnisch halt auch kacke, weil du jede Menge Plastikmüll produzierst, geht aber auch das Beste, was du eigentlich machen kannst, was irgendwie gut funktioniert, umweltfreundlich ist und was auch nicht besonders schwierig ist, du nimmst dir so einen scheiß Rasierhobel, wo du so eine klassische Rasierklinge reinlegst und rasierst dich damit. Funktioniert super, kostet so gut wie nix, so ein Stapel Rasierklingen, ist scharf wie Sau, großartig.
Du bist ein Naturbursche, Reini. Du bist so einer, der sich morgens in so einem Bergbach oberkörperfrei einfach mal mit so einer Art Machete rasiert.
Nee, bei mir ist das so, ich stutze mein Bart irgendwie so alle 3-4 Wochen mal, wenn ich an dem Punkt angelangt bin, wo mich die Leute in der Bahn komisch angucken, wenn ich in meinen Mantel greife. Ne? Das ist dann immer der Punkt, wo ich sage, ah, ich sollte meinen Bart mal stutzen. Ne?
An was sagst du jetzt, ein Penner oder ein Dschihadist?
Nee, letzteres. An der Stelle stutze ich dann irgendwann mal meinen
Reini
Bart.
Reini Remford vom Islamischen Staat.
Ja, wenn ich merke, ich habe so ein Autoreifen im Gesicht, wenn das so viel wird.
Ja, das ist einfach, das sind deine Hormone, Reini.
Ich bin ganz ehrlich, ich bin Bartträger aus Faulheit. Also erstens steht
du
mir mein Bart.
Du bist Bartträger, weil du genau wie ich ohne Bart eine absolute Hackfresse hast.
Ich sehe aus wie 12, glaube ich immer
ja,
noch.
Wir sehen beide aus wie 12, ist ja fürchterlich.
Ja, und das ist tatsächlich auch so ein Faulheitsding. Wenn ich mir überlege, wenn ich mich jeden Morgen vor den Spiegel stellen müsste, um mich zu rasieren oder jeden zweiten Tag. Alter, nee, das weiß ich nicht. Da kann ich auch anfangen, meine Socken zu sortieren. So.
Ja, ich hätte da auch keinen Bock drauf. Außerdem, ich sehe bescheuert aus ohne Bart.
Ja,
das ist bedauerlich. Die Natur hat das so eingerichtet. Wir können beide froh sein, dass wir in eine. Reini, hast du dein Handy nicht ausgemacht?
Jetzt schon.
Wir können froh sein, dass wir in eine Zeit fallen, in der Bart wieder hip ist, ne?
Ja, man darf wieder Bart tragen, ne? Also man darf vor allem auch wieder Vollbart tragen, wenn man möchte. Wenn ich an die Zeit meiner Eltern zurückdenke, wie meine Mutter immer geschimpft hat, wenn mein Vater sich mal irgendwie 3 Tage nicht rasiert hat, so Rudolf, ne? Rasier dich mal wieder, so in etwa, weil es halt, weiß ich nicht, Bart tragen war halt nicht. Na, der Mann hat sich halt rasiert. Punkt. Oh,
Ja, das war damals Standard. Ne?
Und nicht rasiert war gleich
nur bedeutend. Hippies.
Ja, oder nicht rasiert war gleich bedeutend mit ungepflegt.
Ja, heute ist es fast andersrum. Wir haben Glück, Reini, dass wir mit unserem körperlichen Defizit
man darf
Punkte machen
tragen.
Können. Wir können Hipsterbart tragen. Jetzt kaufen wir uns noch Karohemden, du wildes Hühnchen.
Ja, man darf heute ja auch tätowiert sein, zumindest in manchen Berufen. Es gibt ja immer noch Berufe, wo du nicht tätowiert sein darfst, keine Ohrringe tragen oder keine Piercings oder so im Gesicht. Ich glaube, bei der Polizei ist das teilweise noch so, dass du irgendwie keine Piercings oder so tragen darfst.
Mein Fahrlehrer hatte damals so einen langen, kurzen, langen Fingernagel, kleinen Finger, aber einen ganz langen Fingernagel. Und er hat immer gesagt, das läge fürs Gitarrespielen. Dann habe ich Jahre später erfahren, dass es eigentlich für Kokser ist, besonders in homosexuellen Kreisen, dass es wohl ganz oft gemacht wird, dass der kleine Fingernagel als so eine Art Koksschäufelchen dient. Finde ich aber als Message auch seltsam, oder?
Habe ich noch nie gehört.
Also da kannst du ja dann direkt das weiße Pulver unter die Nase streichen und sagen, guck mal hier. Also das ist auch irgendwie, sich so eine selbstgebaute Schaufel an den Finger basteln. Hast du noch nie gehört?
Nee,
du bist doch in solchen Kreisen nicht unterwegs. Du bist ja sowieso nicht drogenaffin.
Würde ich nie machen. Das,
Koksen?
Weiß ich nicht.
Ich würde mich richtig wegbarzen, aber ich würde mir doch nicht den Finger lang wachsen lassen. Sag mir, geisteskrank. Wie geil.
Nein, ich weiß es nicht. Ich habe zu Drogenpolitik generell so ein bisschen die Einstellung, dass ich die Drogenpolitik, wie wir sie in Deutschland haben, für nicht richtig halte. Also,
du findest ja immer alles falsch. Du bist auch nicht zufrieden, Reinhard.
Nein, ich finde es richtig, dass sowas wie, weiß ich nicht, Meth oder so, dass man das nicht an jeder, das kann man wahrscheinlich an jeder Straßenecke kaufen.
Doch, genau, an der Straßenecke schon. Nur nicht in geschlossenen Gebäuden.
Ja, ich finde eine harte Drogenpolitik funktioniert einfach nicht. Ne, das hat man doch in den letzten Jahren gesehen. Eine weichere Drogenpolitik fände ich vollkommen okay. Ich fände es zum Beispiel vollkommen richtig und gut, wenn mal Haschisch legalisiert werden würde. Also wenn man halt kiffen würde.
Auf jeden Fall.
Punkt. Warum nicht? Ne, also du darfst dir ja auch, weiß nicht, du darfst dir mit 16 auch die Birne wegsaufen. Warum darfst du nicht auch irgendwie dir eine Tüte bauen? Gerade wir in Deutschland mit unserer Bierkultur in Anführungszeichen sollten da echt mal die Fresse halten, weil Alkohol ist halt eine Droge, Punkt. Eine Droge wie jede andere auch, die halt nur gesellschaftlich irgendwie akzeptiert ist und auch eine, die eine Menge, also die körperlich abhängig machen kann, die unglaublich viele schlimme Folgen hat und die auch schon Existenzen zerstört hat bis zum geht nicht mehr.
Ja. Unmengen, natürlich.
Ja, Unmengen. Klar. Und die
große anerkannte Gesellschaftsdroge.
Genau, das ist der einzige Unterschied.
Nikotin.
Die ist halt gesellschaftlich akzeptiert.
Aber ich denke, das wird auch nicht mehr lange dauern, bis Cannabis. Diese ganze Antilegalisierung ist ja absurd. Was soll denn das? Also jeder, den ich kannte, der kiffen wollte, hat gekifft.
Ja, natürlich.
Jeder, den ich kannte, der nicht kiffen wollte, hat halt nicht gekifft.
Ja, genau. Und Punkt. Ist doch, also dich zwingt ja auch keiner, irgendwie Bier zu trinken. Dich zwingt ja halt niemand. Irgendetwas zu tun. Ich wäre für eine deutlich lockerere Drogenpolitik. Bitte. Es sollte halt jeder in irgendeiner Form selbstverantwortlich damit umgehen können. Ne? Und wenn dann jemand kommt mit, ja, aber denk doch mal jemand an die Kinder, wenn die Kinder das schon so früh mitbekommen. Ne? Also jeder, den ich kenne, der das erste Mal gekifft hat, war dabei nicht 18. Oder fast jeder. Also,
ja.
Naja.
Auf jeden Fall. Ja, also bin ich bei dir, ich habe früher gerne und viel gekifft.
Ich habe ja gemerkt, ich vertrage das nicht mehr so gut. Ich liege dann auch gerne mal eine Stunde im Park auf der Wiese.
Ja, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ja, ja. Können wir dieses kleine private Detail vielleicht jetzt für unsere Hörer zum Abschied, wie du bei meinem Junggesellenabschied auf
vollkommen
einer holländischen
besoffen.
Wiese lagst mit zwei Joints im Mund und zwei Dosen Bier in jeder Hand. Und dann auf einmal so ein Freund von mir so, ich glaube, er ist tot. Und dann hört man auf einmal nur so, wirklich hört man so,
bitte.
Ich hab gedacht so, oh Gott, er ist Buddhist geworden. Und dann war ich so, Reini, geht's dir gut? Ja, ich bleib einfach hier liegen. Ich sag, Reini, aber wir haben 19 Uhr einen Tisch zum Rippchen essen. Rippchen sind mir egal.
Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Tag. Aber es war ein schöner Junggesellenabschied.
Es war ein schöner Junggesellenabschied. Und jetzt steht ja deiner bald.
Ja, tatsächlich. Da bin ich auch das wird bestimmt ein witziger Tag. Ich möchte das an dieser Stelle festhalten.
Ich habe übrigens noch keine Einladung dazu erhalten. Ne? Also ich bin keinen Kontakt zu irgendwelchen Trauzeugen, Reinhard. Was ist da los?
Die Einladungen sind ja auch noch nicht raus. Das kommt, sobald die Einladungen fertig sind. Die sind jetzt fertig. Also meine Liebste und ich haben die Einladungen fertig gemacht. Und die müssen jetzt, die werden gerade gedruckt und dann werden sie verschickt. Und dann wirst du bestimmt auch mit teilhaben an einem Junggesellenabschied. Es gibt diverse
Sachen.
Ich habe
die Einladung ja schon gesehen. Sie ist ja also wirklich
ruhig.
Die coolste Einladung, die ich je
ruhig
gesehen habe.
Ruhig. Das kannst du machen, wenn sie verschickt ist. Vorher wird darüber nicht geredet. So,
okay.
Mal gucken. Also Wünsche für meinen Junggesellenabschied. Ich möchte nichts von diesen entwürdigenden Sachen machen, wie in einem Häschenkostüm Schnäpse verkaufen. Ich finde sowas ätzend. Aber da haben wir, glaube ich, auch
doch
schon drüber gesprochen.
Doch, das natürlich, Reini. Also ja. In dem Häschenkostüm Kondome verkaufen auf der Domplatte ist jetzt schon mal gesetzt.
Mhm.
Da kommst du nicht drum. Oder wir verkleiden dich als riesigen aufblasbaren Penis. Wäre das okay für dich?
Ach, schön. Ja, bitte. Oder als Staubsauger. Als großer Staubsauger, bitte.
Als großer Staubsauger.
Ich habe gesehen, du hast
letztens als eine Bottle. Nein, jetzt habe ich es. Als riesiges Fläschchen mit Globuli.
Oh.
Globo-Reini. Wir werden dich über die Domplatte. Ja,
dann kann ich
LSD-Zuckerkügelchen
genau verteilen.
Genau, das ist. Nein, das ist. Wir verkleiden dich als riesiges Globuli-Gefäß und dann musst du auf der Domplatte versuchen, Leuten homöopathische Mittel anzudrehen. Da die keine Wirkung haben, können sie uns dafür auch nicht festnehmen. Wenn die Bullen dich nachher festnehmen und in den Knast schmeißen, kannst du immer noch sagen, das ist alles nur Zucker.
Ja, das ist
voll die geile Idee, Reini.
Das darf man ja nicht. Die müssen ja in Apotheken verkauft werden.
Können wir dich nicht zu einer, wir könnten dir aus dir so einen ganzen Marktstand machen, weißt du, dass wir dir vorne so einen Bauch, wir machen dir so einen Bauchstand, oben so Apo-Reini mit so einem roten Kreuz auf dem Kopf, das so leuchtet und dann wirst du auf jeden Fall, entweder wirst du von irgendwelchen schwarzen Dealern erschossen, weil die denken, du bist eine krasse Konkurrenz oder irgendwelche Leute kriegen einen Zusammenbruch, weil sie allergisch sind gegen Zucker und du ihnen diese Dinger gegeben hast, einfach so eine geile.
Ich bin gerade sehr glücklich, dass du nicht meinen Junggesellenabschied planst.
Oh, das macht mich jetzt schon traurig, aber ich werde den Jungs natürlich sofort meine Eindrücke mitteilen.
Du wirst wahrscheinlich mit dran beteiligt sein, dass vielleicht auch an der Planung und so, aber du wirst nicht federführend sein. Ergo, keine Domplatte. Ja.
Aber Puff muss drin sein, rein.
Ja,
und
natürlich.
Da geht es.
Ja, da sind wir natürlich wieder bei dem Männerbild.
Ja, das ist natürlich, nur mal um das vorwegzunehmen, da sind weder Reinhard noch ich Interessenten dran und dementsprechend natürlich nicht.
Junggesellenabschied heißt einfach nur, einen netten Abend mit Freunden zu verbringen. Und
ich würde auch den ganzen Abend mit euch besoffen alte Super Nintendo-Spiele spielen.
Das klingt,
wenn
klingt
das
zum Beispiel schon mal gut.
Ehrlich gesagt gehört das zu meinen drei Lieblingsbeschäftigungen auf der ganzen Welt. Dementsprechend, ich bin sehr leicht glücklich zu machen. Reini, ich erzähle nächste Woche von dem Spiel, was ich dir geschenkt habe und jetzt gerade selber durchspiele aus Neid. Weil du es ja nicht angefasst hast.
Ich habe es noch nicht angefangen. Also,
ist so gut.
Du hattest mir zum Geburtstag ja auch Horizon Zero Dawn geschenkt, falls du dich erinnerst. Und
habe ich es wieder zurückhaben wollen. Oh Gott, Reini, ich habe dir gesagt, ich will es nicht zurückhaben.
Nein,
ist
ja auch alles gut. Ich habe es ja durch. Und du hast es ja noch nicht durch und ich möchte dir empfehlen, es durchzuspielen. Es macht sehr viel Spaß.
Ja, also die Story dahinter ist, ich habe dem Reini das gegeben und dann habe ich danach gesagt, also ich habe gedacht, ich hätte es ihm geliehen, okay? Ich habe es ihm aus meiner Bibliothek gegeben.
Du hättest
aus
das
meiner
nicht thematisieren müssen.
Und dann habe ich dich gefragt, ob du mir jetzt vielleicht zurückgeben könntest, nachdem du es durchgespielt hast und hast gesagt, es war aber eigentlich ein Geschenk. Und dann habe ich gesagt, Reini, wenn das ein Geschenk war, was ich jetzt gerade nicht sofort erinnert habe, dann ist es natürlich deins. Und seitdem reagierst du in so einer kleinen Pissigkeit damit.
Was?
Hast nicht?
Nein. Ich habe es durch und ich habe es dir am gleichen Tag noch per Post zugeschickt.
Ja, es ist ja auch schon wieder hier und es steht an seinem Platz unter den Spielen mit H.
Ist doch schön.
Und alles ist gut.
Und du hast es immer noch nicht durchgespielt.
Nein, ich mache gerade Spider-Man fertig, Reinhard.
Aha.
Und das ist richtig gut.
Ja, Spider-Man ist als nächstes auf meiner Liste. Ich habe gerade, wie heißt es hier? The Last of Us zur Hälfte. Also ich glaube, ich bin gerade so grob bei der Hälfte.
Das lohnt sich. Ja. Mein Top-1-Titel aller Zeiten. Ne?
Ja, ich finde es teilweise echt schwer. Also bei Horizon haben ja viele Leute irgendwie gemeckert, dass das viel zu schwer ist und so auf normalem Schwierigkeitsgrad. Fand ich jetzt nicht. Also ich fand Horizon durchaus machbar und vollkommen okay. Bei The Last of Us hatte ich jetzt schon echt so 2-3 Stellen, wo ich irgendwie so erst bei Versuch 12 oder so dann mal durchgekommen bin.
Ich habe The Last of Us ja mehrmals durchgespielt und jetzt nochmal versucht, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, den es glaube ich nur auf der PS4 gibt, anzuschmeißen und es geht nicht. kannst nicht. Also die Gegner entdecken dich immer. Du wirst, du stirbst sofort. Also das ähnlich wie bei God of War, der höchste Schwierigkeitsgrad ist irgendwie für Geisteskranke gemacht worden. Der ist nicht spielbar. God of War hat auch so eine Einstellung, wo du beim höchsten Schwierigkeitsgrad halt auf den Gegner teilweise 10 Minuten wie bei Bloodborne einprügeln musst, bevor der umfällt. Aber da kommen halt Dutzende. Und das ist bei Dings, finde ich das auch sehr auffällig. Bei Last of Us ist der schwierigste Schwierigkeitsgrad zu hoch. Und der normale ist genau richtig. Es ist aber durchaus anspruchsvoller. Und es spielt sich auch anders als die meisten anderen Actionspiele. Du musst viel verstecken, du musst basteln, du musst versuchen, die Gegner zu umgehen. Ja, du hast extrem wenig Munition.
Ja, das stimmt. Deswegen also mochte ich's auch Munition, so gerne. Munition ist echt wenig. Also mir ist aufgefallen, sobald mich irgendwie die Gegner entdecken, bin ich eigentlich, bin ich dazu verdammt, irgendwie mich da durchzuballern an der Stelle dann. Und hab's auch oft genug dann nochmal gemacht, weil ich eigentlich ohne Munitionsverlust da durch wollte und versucht habe, mich dran vorbeizuschleichen an allem Möglichen. Und es hat einfach nicht geklappt. Also,
aber die Geschichte ist meisterhaft erzählt, oder?
Ja, die Geschichte ist super.
Besser kann man es nicht erzählen. Also ich werde jetzt nicht spoilern, es ist einfach nur toll erzählt.
Ich bin gerade an der Stelle, wo die das Auto gefunden haben.
Schon zu lange her. Ich kriege das nicht mehr durcheinander.
Nach der Schule.
Doch, weiß ich. Ja, das Spiel ist voller toller Eindrücke. Das ist einfach wahnsinnig dicht erzählt. Ich freue mich wahnsinnig auf den zweiten Teil.
Die Atmosphäre ist cool, ja.
Ja.
Da ist auch cool. Noch, ich habe mir das im PSN-Store irgendwann mal für, ich glaube, 15 Euro war es, gekauft. Da ist noch das DLC bei hier, Left Behind.
Ja, musst du. Ja, musst
das du auch spielen. Das ist relativ kurz, habe ich gelesen, irgendwie 2-3 Stunden Spielzeit, ja. Oder so. Aber trotzdem, also ich habe mich gefreut, dass es dabei war. Also ich finde es sowieso einen schönen Trend, dass wenn alte Spiele nochmal irgendwie so remastered werden oder neu aufgelegt werden und verkauft werden, dass man, wenn man die damals nicht hatte, sich halt so eine Remastered oder Ultimate oder was weiß ich was Edition kauft.
Ja, auf der einen Seite ein schöner Trend, auf der anderen Seite ein ätzender Trend, weil du halt, wenn du ein Spiel am Erstverkaufstag kaufst,
ja.
Immer das Gefühl hast, du kriegst nur 60% verkauft. Bei Spider-Man ist auch wieder so. Da sind auch 3 DLCs mit jeweils 4 Stunden released worden. Die habe ich jetzt auch gekauft, weil die gerade reduziert waren für, glaube ich, 12 Euro. Weil ich das Spiel so geil finde und werde das auf jeden Fall dann weiterspielen. Aber
das ist natürlich
die Tendenz, Spiele unvollständig zu releasen. Guck dir mal, das einzige Spiel, was mir in den letzten Jahren einfällt, das es komplett anders gemacht hat, war The Witcher. The Witcher hat erstmal, das Hauptspiel ist schon mal das absolute Monster an Spiel und wahnsinnig, also teilweise glaubt man gar nicht, wie die das da reingekriegt haben. Alles so toll erzählt, wahnsinnig lang, wahnsinnig umfangreich, Grafik beeindruckend, Vertonung toll. Und dann haben sie erstmal ein Gratis-DLC released und dann nochmal 2 DLCs, die aber fast so groß waren wie das Hauptspiel. Also der zweite DLC, den habe ich nie durchgespielt, Blood and Wine, der muss riesengroß sein, 30, 40 Stunden für 18 Euro.
Kann man The Witcher Teil 3 spielen, ohne die ersten beiden gespielt zu haben?
Völlig, du musst dir The Witcher besorgen, auf jeden Fall.
Also ist das auch gut, ohne die Geschichte von denen vorher zu kennen?
Völlig, du brauchst die Geschichte davon nicht, ist gar kein Problem. Also meine absolute Empfehlung, definitiv eins der besten Spiele der letzten 10 Jahre, wenn nicht aller Zeiten, also es ist wirklich... Witcher ist, fällt mir nichts so ein. Kostet mittlerweile ja nichts mehr. Also die Fassung, Game of the Year Fassung kostet 34 Euro bei Amazon. Und da ist wirklich alles drin. Da sind auch die DLCs mit drin.
Ich glaube, The Witcher war auch irgendwo in den, ist tatsächlich gerade auch im Angebot im PSN Store für 19,99 €.
Alles mit DLCs?
Die Game of the Year Edition.
Ja, runterladen, jetzt, heute.
Ist das so gut?
Wirklich. Reinhard, ich garantiere dir, dass es eins der besten Spiele ist, die du je gespielt hast.
Okay. Dann.
Allerdings wird es wahrscheinlich mit allen DLCs ungefähr 100 Gigabyte haben. Hast du eine Festplatte an deiner PlayStation?
Ich habe in meiner PlayStation die Festplatte ausgetauscht. Das war somit das Erste, was ich gemacht habe. Allerdings gegen eine, die genauso groß war, weil ich die noch hier rumliegen hatte. Allerdings eine SSD.
Ach. Aber dann merkst du doch den Unterschied nicht, oder?
Doch. Ich hatte von der Größe her nicht. Ist halt ein halbes Terabyte, also 500 Gig. Ist ganz okay. Es ist schneller. Ne? Also es ist deutlich, deutlich schneller. Das merkst du halt bei Ladezeiten so beispielsweise Bei Horizon musste ich sonst, wenn ein Level geladen hat, konnte ich in der Zeit mir einen Kaffee machen gehen fast. Also nein, so schlimm war es nicht. Aber jetzt mit der SSD drin lädt das Ganze doch irgendwie gefühlt mindestens doppelt so schnell. Aber vom Platz her, hast du recht, vom Platz her habe ich nichts gewonnen. Aber ich hatte halt nichts Größeres mehr in dem Format, also ne, irgendwie 2,5 Zoll hatte ich hier nichts mehr rumliegen. Aber das ist ja auch schnell gemacht oder halt, ne, du steckst draußen noch eine Festplatte an. Geht ja auch im schlimmsten Fall. Was ich noch interessant fand, was gerade irgendwie im Angebot ist, ist Detroit Become Human. Das sieht ja ganz nett aus,
aber,
ich weiß
ja
nicht.
Ja, nee, aber nimm The Witcher. Detroit Become Human ist wirklich gut, also gut, aber ist zäh. Und ist in der Erzählungsreihenfolge von Fahrenheit und so. Und das sind Spiele, die ganz stark, die sehr starr sind von ihrer Erzählung her. Ähnlich wie Heavy Rain auf der PS3. Immer beeindruckend so von der Geschichte, aber zäh. Einfach zäh. The Witcher, hol dir The Witcher für 19 Euro, da wirst du sehr lange sehr viel Spaß dran haben.
Schau mir mal.
Reini, jetzt haben wir wieder genug Werbung für Sachen gemacht, für die wir kein Geld kriegen. Leute haben gefragt, wie sie uns Geld überweisen können. Reini, wie können Leute uns Geld überweisen?
Gar nicht. Schlicht und einfach gar nicht.
Das finde ich sehr gut.
Aus diversen Gründen. Erstens, ihr helft uns, wenn ihr diesen Podcast bekannter macht. Ihr helft uns, wenn ihr zu unseren Shows kommt, also zu Bastis Lesungen oder zu, Lesungen sind es ja, machst du ja gar nicht mehr, ne? Zu meinen Lesungen oder zu Bastis Show-Auftritten. Das hilft uns noch mit am meisten. Es ist super nett, wenn ihr uns was spenden möchtet, aber das kriege ich gerade aus bürokratischen Gründen nicht gestemmt. Ich weiß nicht, ob du das hinbekommst.
Dann überweist das einfach an das Spendenkonto babybastibierendorfer.de. Nein, Quatsch, Blödsinn. Nee, wir freuen uns, dass ihr uns hört. Bitte empfehlt uns weiter.
Genau, das
ist
für uns lohnend.
Der größte Gefallen, den ihr uns tun könnt.
Ja, schreibt uns eine iTunes-Bewertung. Das ist auch ganz nett.
Das ist schön, eine iTunes-Bewertung, genau. Und Kaufkarten für unsere Tour, das ist auch schon mal sehr wertvoll.
Ja, genau, damit unterstützt ihr uns mehr und also damit helft ihr uns, das reicht uns vollkommen aus. Habt einfach Spaß und empfehlt uns weiter.
Und was ist eigentlich mit unserer Kinotour, Reini? Also
ja, das Kino-Ding, ne? Da
müssen wir irgendwann mal, ne?
Ich hatte bis jetzt keine Gelegenheit, ich hoffe, ich komme nächste Woche dazu. Das Problem ist, ich habe jetzt den Termin für meine Disputation, also für meine Doktor fertig, ne? Da kannst du ja auch gerne auf ein Bier vorbeikommen, wenn du möchtest. Das ist am 11. Februar.
Ah, Reini, da bin ich beim großen Promi-Flaschendrehen.
Ja. Der 11. Februar, das ist ein Montag.
Das war kein Witz, das gibt's wirklich.
Ernsthaft?
Ja, oh, ehrlich.
Das
ich würde da sofort hingehen, Reini. Ich supporte alles, was du tust.
Ja, das Doofe ist, das ist nur hochschulöffentlich, soweit ich weiß. Also du müsstest eingeschrieben sein an der Uni, damit du dir das angucken kannst.
Ja, wer überprüft denn das?
Keine Ahnung. Wenn da
bitte, bitte zeigen Sie uns Ihre grobporige Mischhaut und Ihre billigen Schuhe.
Wenn zu viele Leute kommen, vielleicht schon. Aber ja, weiß ich nicht. Ich würde mich aber, also ich freue mich.
Ey, die ganzen Fans könnten da hingehen und dich supporten, Reini. Ja, wie wäre das? 11. Februar, dann gehen einfach alle in die Uni Duisburg mit so Plakaten und Reini-Pullovern und so.
Ich würde mich freuen, also ihr könnt danach gerne auf ein Bier vorbeikommen. Ich bin danach noch ein bisschen da, das ist mittags um 4 oder so. Das wird für mich sehr interessant, weil ich an mehreren Tagen davor noch Auftritte mit Methodisch Inkorrekt habe, mit Nikolas zusammen. An dem Samstag davor noch, Sonntag dann irgendwo im Ruhrgebiet bin, Montag meine Verteidigung habe von der Promotion und einen Tag später in Urlaub fliege.
Alter, dein Leben ist ja nur der Jet.
Ist Hammer, ne? Ist Hammer.
Dein Leben ist der Jet. Manchmal weiß ich gar nicht, ob ich mit dir oder dem Bachelor telefoniere. Hör mal, Herr Hasenzahn, ich muss jetzt Feierabend machen.
Ja, ich
meine
auch.
Ich muss scheiß sonst in die Hütte und ich habe noch ganz wichtige Sachen zu erledigen.
Ja, ich muss noch Podcast vorbereiten und
Du hast Podcast gerade gemacht.
Nee, ich muss den anderen Podcast noch vorbereiten.
Den Podcast, den man hören muss, meinst
richtig,
du?
Genau den. Der ist nämlich wirklich wichtig. Da ist die nächste Fick Folge, nämlich der Jahresrückblick und ich habe noch ein paar Monate vorzubereiten.
Toll. Dann bastel dir noch zu Hause schön Naschenbecher und ich geb dir mal wieder ein Küsschen auf deinen Bauchnabel. Heute ist wieder lang geworden?
Ist lang geworden, ja.
Wie lang ist denn geworden?
Stunde 16, 17 jetzt.
Ach du Scheiße, Reini. Wir liefern
und dabei
zu viel
sind wir am Ende erst in Fahrt gekommen. Wir sollten mehr über Computerspiele reden.
Über Computerspiele reden. Oder über dich auf der Domplatte beim Verkleiden. Das ist eigentlich auch ein schöner Gedanke. Das fände ich ja mal schön. Wir können ja die Community mal um was bitten, ne? Weil du hast ja so Freunde, die so cool Comics zeichnen können, wie ich auch jetzt von deinen Karten und so immer sehe. Könnte nicht mal einer von deinen Comic-Freunden oder auch in die Community könnte uns mal ein cooles Alliteration am Arsch-Logo malen? Also wir beide oder irgendwie so ein Bild von uns oder so?
Bestimmt. Also es gab ja schon diese Montage auf dem Kongress von dir.
Ja, Reinhard, ich meine was Richtiges. Ich meine was, wo wir beide als Comicfiguren zum Beispiel dargestellt sind. Das wäre doch total cool. Dann könnten wir damit zum Beispiel Spotify und so. Das könnte unser neues Logo werden.
Du magst unser Logo nicht?
Nee.
Du Arsch. Das hab ich gemacht.
Ich weiß.
Das ist ein wunderschönes Logo. So.
Das sagt doch keinem was. Die Leute denken, wir wären der große Bettenfachhandel oder sowas.
Nein, Literatur. Es ist Literatur. Und genau
wegen einer Feder?
Ja.
Warum?
Weil wir Autoren
sind. Wir machen doch gar nichts mit Literatur. Wir reden über Witcher und so.
Ja, wir haben beide ein Buch geschrieben.
Ja, ich habe auch schon mal Klopapier benutzt, deswegen haben wir ja trotzdem kein Zewa da.
Ja, wir können ja mal gucken, wenn jemand uns was Besseres macht als diese Feder, dann lasse ich mit mir reden, sonst nicht.
Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob Reinhard Remford mit sich reden lässt. Ihr Süßen, lasst euch gut gehen, wir denken an euch und passt auf euch auf.
Tschüss.
Tschüss.